Egal wohin Sie gucken, seit Jahren wird in allen Bereichen von Musikebene, Videoebene, Hollywood, Werbung, Parfum, Kleidungsstücke, als ob die Menschheit, die nachfolgenden Generationen, trainiert werden sollen auf etwas, was sie subliminal aufnehmen, aber nicht wirklich wahrnehmen als das, was man eigentlich ihnen mitteilen möchte, nämlich das menschliche Netzwerk. Ich sage das jetzt bewusst interpretativ, damit Sie schneller mir folgen können. Hier Rod Stewart, erst auf den zweiten Blick sieht man oben das Dreieck mit den Strahlen, hier unten auch. Das Ganze ist hier aufgebaut wie ein Dreieck mit Strahlen. Hier selbst Bob Marley, von dem geglaubt wird, er sei so der Befreier aus allen Konventionen. Wenn Sie das Plattencover anschauen, dann werden Sie sehen, hier ist eine Pyramide. Und was ist in der Spitze der Pyramide? Die Sonne. Und die heißt ja auch Uprising, die Platte. Uprising. Nur was kommt da hoch am Horizont? Worauf soll die Menschheit vorbereitet werden durch diese permanente Flut von diesem Symbol? Das ist die Frage. Was ist dieses Geheimnis der Pyramide? Das ist unser Thema heute. Selbst auf Geldscheinen sind sie überall drauf. Ob das russisches Geld ist oder die Kronen, die schwedischen, hier, das ist hier, das sieht man in der Vergrößerung hier nochmal, sehen Sie es? Hier ist es, sieht man auf der Krone kaum hier, aber hier sieht man es, das Dreieck mit dem Auge drin, und was kommt weg von diesem Auge in dem Dreieck? Strahlen. Irgendwas strahlt da raus. Und so weiter. Sporthilfe, Stiftung Deutsche Sporthilfe, AOL, Sigma Düsseldorf macht mit interessanten Yoga-Übungen und mit dem Dreieck in der Mitte auf der Brust Werbung. Vaio, Sony auf Deutsch. Schauen Sie mal, Berlusconi, der sich scherzhalber dort sich einen Scherz erlaubt und das Dreieck darstellt. Das ist natürlich reiner Zufall. Schauen Sie mal da unten in der Zeitschrift. Hier eine deutsche Zeitschrift. Europa wird dargestellt als ein Menschenverbindung von Nationen, Human Network. Und wie wird es dargestellt? Als Dreieck mit dem Auge drin. Ist es nicht? Sehen Sie, dass ich nicht hier nach irgendwelchen Schnapsideen greife, sondern sehen Sie, dass hier ein Motiv sich permanent wiederholt. Hier Messmer, der Gedenkstein auf dem Grab von Anton Messmer. Arzt und Physiker, wer weiß, wofür Messmer bekannt ist, hier auf seinem Gedenkgrabstein, hier das Dreieck, das Auge und die Sonnenstrahlen. Messmer war der Begründer des Heilmagnetismus. Und der Heilmagnetismus ist der Vater der Homöopathie und der modernen asiatischen Religion, wo es um Potenzierung von Kräften geht. Die Kraft, die da wirkt, ist Qi. Qi ist die universale Kraft. Und die haben verschiedene Namen, ob Heilmagnetismus, Homöopathie oder wie auch immer. Es geht meistens da um das Gleiche, um esoterisch, okkultes Gedankengut. Aber auch unsere Kinder werden bedacht mit diesen Symbolen, damit auch unsere Kinder vorbereitet werden, auf was auch immer, aber sie werden vorbereitet, hier durch Playmobil und natürlich, damit Playmobil im Trend der Zeit ist, auch hier. Das ist eine katholische Kirche in Polen. Und da kann mir keiner erzählen, dass der Architekt zufällig das gebaut hat. Wir sehen also, egal wohin Sie schauen, Sie finden eine Schwemme an dieser Symbolik. Glauben Sie mir das, bevor ich weitermache? Nein? Gut, dann muss ich noch einen. So lange, bis Sie antworten. Hier eine Luftaufnahme von Washington. Die wenigsten wissen, was dort wirklich geschieht. Die Stadtarchitekten von Washington haben die Stadt so geplant, architektonisch, waren natürlich auf Anraten von Freimaurern, dass die wesentlichen Straßen in Washington verschiedene Symboliken ergeben. Ich habe das auf einer anderen Serie, ich will das nicht wiederholen. Interessant ist nur, direkt am Kapitol, direkt sieht man die rote Striche, direkt am Kapitol, hier übrigens waren Menschen bei der Inauguration von Barack Obama, haben sich hier in Trauben getroffen, bei solchen Großleinwänden. Und was die wenigsten gewusst haben, ich habe es mir angeschaut, live, per Satellit, an dem Tag, als Barack Obama gewählt wurde, versammelte sich das amerikanische Volk, weiß und schwarz, Moslems und Nicht-Moslems, denn er heißt der Barack Hussein Obama, versammelten sich wo? Als Human Network? Sie versammelten sich in einer Pyramide. Die Straßen sind genauso gelegt und hier ist das Kapitol und die Spitze der Pyramide, ich zeige es Ihnen nachher, endet exakt in der Mitte, architektonisch in der Mitte des Kapitols. Dort, wo die Frau auf dem Dach steht, ich zeige Ihnen nachher, wer diese Frau ist. Interessant ist, dass mittlerweile immer mehr Hauptstädte der Welt Washington nacheifern. Gehen Sie mal auf Google Earth und schauen Sie sich zum Beispiel mal die Hauptstadt von Australien an, von oben das Gerichts- und das Regierungsviertel. Werden Sie sehen, eine blanke Kopie. Okkulte Symbole in den Straßenzügen und das wiederholt sich immer mehr in den ganzen Architekturen der Welthauptstädte. Ich habe schon Astana angesprochen, das ist die Spitze des Eisbergs, aber das können Sie in verschiedenen anderen. Kommen wir wieder zurück. Was ist also dieses Geheimnis der Pyramide? Was hat es damit auf sich? Warum bedeckt uns die Medien und die Politik und jeder, die Kunst, jeder, die Musikkunst, Kleidungskunst, jeder bedeckt uns mit diesem Symbol? Warum? Da muss es was auf sich haben. Und ich kann Ihnen jetzt was sagen, dafür bin ich nicht stolz, aber ich freue mich darüber, dass ich als Mensch dieses Buch gefunden habe. Der Spiegel wirbt mit dem Slogan, Spiegelleser wissen mehr. Und ich sage Ihnen, Bibelleser wissen noch mehr. Menschen, die die Bibel lesen, haben einen großen Vorteil. Denn sie sehen auf 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, wie durch in 6000 Jahren Politik und Religion, gottgewollt oder antigöttlich, miteinander im Ringen waren um Herrschaftsansprüche. Und wenn Sie mit mir mal kurz zurückgehen, in das Jahr 600 vor Christus, also knapp jetzt 2500 Jahre zurück, in das letzte Kapitel des Propheten Daniel, da steht folgender Satz. Und du, Daniel, verbirg diese Worte, dieses Buch ist Daniel. Bevor ich weiterlese, wer liest heute das Buch Daniel in diesem globalen Menschennetzwerk? Darf ich mal fragen, was glauben Sie, wer liest heute alles in der Bibel? Fangen wir mal ganz einfach an. Glauben Sie, dass die Mehrheit heute Bibel liest? Nein. Ich habe es auch nicht gelesen bis zu meinem 23. Lebensjahr. Vielleicht mal da und dort mal reingeschaut. Aber studiert selber mit meinem Verstand. Und das hatte Konsequenzen, als ich angefangen habe, darin zu lesen. Ab dem Zeitpunkt habe ich die Welt besser verstanden. Und mich selber auch übrigens. Also Sie sind mit mir einig, dass die wenigsten Bibel lesen? Was glauben Sie, wie viele von den Bibellesern lesen das Buch Daniel? Ich kann Ihnen verraten, so gut wie niemand. Und das hat einen Grund in der Theologie. Denn sowohl die protestantische als auch die katholische Theologie lehrt, dass Daniel nicht 600 vor Christus gelebt hat, sondern in der Makkabäerzeit etwa 162, 63 vor Christus. Das heißt, Daniel war nie am Hofe Babylons. Das heißt auf Deutsch, er ist ein Lügner. Das Buch Daniel kann man zuklappen, ist Quatsch. Aber dann kriege ich ein Problem mit Matthäus 24, Vers 15, in dem Jesus sagt, wenn ihr sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das sieht, der soll verstehen. Dann kriege ich ein Problem mit Jesus Christus, wenn Daniel ein Lügner war. Also gehen wir mal davon aus, dass er kein Lügner ist, sondern ein Prophet. Und zu ihm wird gesagt, verschließ dieses, versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit und dann werden alle es lesen. Nein, viele werden es lesen, immer mehr, immer mehr. Und vielleicht werden sie durch diese Vortragsreihe animiert, mal Daniel aufzuschlagen. Und sie werden es dann durchforschen und dadurch große Erkenntnis finden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und jetzt möchte ich mit Ihnen heute Abend zwei Kapitel von Daniel studieren. Zwei Prophezeiungen. Das eine ist Daniel Kapitel 2. Keine Sorge, wir haben nicht die Zeit, das alles jetzt Vers für Vers zu lesen. Ich habe dieses Kapitel 2 in meiner Weltordnungsserie als ganzes Thema behandelt, wer das vertieft haben möchte. Aber eins ist sicher, beide Kapitel handeln von Träumen. Daniel 2 ist der Traum Nebukadnezars, den Gott ihm gegeben hat, über die Zukunft. Da heißt es, was in Zukunft geschehen soll. Und Daniel Kapitel 7 ist der Traum Daniels als Prophet Gottes, dem etwas gezeigt wird. Und diese beiden Kapitel handeln von vier aufeinanderfolgenden Weltreichen. Und zwar geht es hier im Wesentlichen, hier dargestellt durch einmal goldener Kopf, einmal durch silberne Brust, bronzene Hüfte und eiserne Beine und Füße aus Eisen und Ton, entsprechen vier anderen Reichen, nämlich dargestellt durch einen Löwen mit zwei Flügeln, einen Bär, der drei Rippen in der Schnauze hat, ich zitiere jetzt nur Daniel, und einen Geparden mit vier Köpfen und vier Flügeln. Und einem scheußlichen, schrecklichen Tier, das keinen Namen hat, das 10 Hörner hat und aus den 10 Hörnern mittendrin eins herauswächst und 3 Hörner ausreißt. Und diese vier Reiche werden gedeutet in der Bibel und bestätigen sich in der Geschichte als die vier Weltreiche: Babylon 605 bis 539, Medo-Persien 539 bis 331, Griechenland 331 bis 168, und jetzt helfen Sie mir, was kam nach Griechenland? Rom. Und zwar von 168 nahtlos übergehend. Das können Sie heute, brauchen Sie noch nicht mal eine Bibel, aber mit Bibel ist es besser. Gehen Sie in die Stadtbibliothek hier unten, holen Sie sich ein gutes Buch über die Geschichte und Sie werden sehen, ohne dass Sie so dargestellt bekommen, wie ich das mache mit Bildern, werden Sie sehen, das sind die vier großen Weltreiche, die in der Geschichte bestätigt sind als die großen Weltimperien. Und diese vier Reiche hat eines miteinander verbunden. Ausnahmslos. Und hier nach Rom kommt ein letztes Reich, ein Reich, das bis heute noch andauert. Und dass das erste Reich war, das sich verbunden hat in einem Human Network, das geeinte Europa. Von dem aus, und das sagen die Fachleute, das Blueprint war die Blaupause für die neue Weltordnung, für die globale Vereinigung aller Nationen und jetzt durch das Weltethos noch aller Religionen. Alle diese Nationen haben gemeinsam gehabt, dass sie nach absoluter Weltherrschaft gestrebt haben und das wissen die wenigsten, diese Weltherrschaft einbetten wollten in eine einheitliche Religion. Das wird meistens in der Geschichte nicht erwähnt. Und ich möchte Ihnen etwas zeigen, Sie werden jetzt staunen. Fangen wir mal an mit Babylon. Wer war von Ihnen schon mal in Berlin im Pergamonmuseum? Das ist ein Pflichtprogramm, das muss man machen. Dann sehen Sie nämlich hier dieses Modell der Prozessionsstraße, die direkt auf das Ischtar-Tor, auf das kleine Ischtar-Tor hier zuführt. Das ist eine Rekonstruktion und dahinter das größere Tor. Mich hat das beeindruckt, weil ich dachte, Mensch, was wäre das, wenn man durch Sinsheim oder eine andere Stadt gehen würde und man würde durch getäfelnde Straßen durchgehen. Und prunkvoll, das muss ein ungeheurer Eindruck gewesen sein für die Leute, die dort da durchgegangen sind. Imposant, großartig, wunderbare Architektur. Hier sehen Sie nochmal ein Modell, um das rekonstruiert zu sehen, die Größenverhältnisse etwa. Hier ist das Ischtar-Tor. Hier sehen Sie die Straßen. Und interessant, was auffällt, ist, dass in den Straßen es das babylonische Wappentier immer wieder auffällt, der Löwe. Und hier ist ein Modell des berühmt-berüchtigten Turms von Babylon. Und ich weiß nicht, wie Sie sich den vorgestellt haben, aber so in etwa vermutet man aufgrund der Überreste, dass es so ausgesehen haben muss. Ein Gebäude, das sich so abstuft, nennt man ein Zikkurat. In Babylon war die oberste Teil des Zikkurats der Tempelraum, wo angebetet wurde. Sehr wichtig. Der oberste Teil dieses Turmes war der Raum der Religion dieser Nation. Hier, damit Sie sehen, dass das nicht alles nur aus den Fingern gesogen ist, hier sehen Sie ein Bild, das heute aus Syrien stammt. Das ist eine Moschee in Syrien. Das ist auch ein Zikkurat, auch wenn es anders aufgebaut ist als Schnecke. Aber Sie sehen auch heute noch, bis heute hat sich diese Architektur gehalten, dass kultische und religiöse Gebäude oftmals als Zikkurat gebaut wurden. Hauptsächlich, das heißt als ein Raum, wo ganz oben der Raum der Anbetung dann ist. Und das ist interessant, merken Sie sich das mal für später. Und jetzt kommen wir zum Geheimnis der Pyramide. Sie werden nämlich gleich sehen, dass die Pyramide nichts anderes ist als ein Turm. Gehen wir mal ins erste Buch Mose, Kapitel 11, Vers 4. Da heißt es, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis wohin reiche? An den Himmel. Nun, die waren damals nicht blöd, die wussten, die waren auf Universitäten, während wir schon, ich sagte schon, rumrannten im Wald. Die wussten, dass man keinen Turm bauen kann bis in den Himmel. Was hiermit gemeint ist, bis in den Himmel, meint einen Turm, der so hoch reicht, dass man religiös gesehen an den Himmel reicht. Das heißt, dieses Projekt, der Turm in Babylon, war ein Projekt, das sich unabhängig machen wollte von dem Gott, dem Schöpfergott, der in der Bibel präsentiert wird. Das ist damit gemeint. Und es wird auch gesagt, warum noch? Damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Nun, bevor wir weitergehen, möchte ich, dass Ihnen auffällt in diesem Bibeltext, dass hier steht, dass die Menschen damals Angst hatten, zerstreut zu werden. Das heißt, dass was gebrochen wird unter ihnen? Die Einheit, das Human Network, zersplittert wird und damit ihre Macht zerfällt und ihre Zusammengehörigkeit zerfällt. Sehr wichtig. Das heißt, sie haben sich vereint mit dem Ziel, diesen Turm zu bauen. Nur den wenigsten fällt auf, selbst den wenigsten Bibellesern fällt auf, wenn sie von Babylon sprechen, selbst in der Offenbarung, in der Apokalyptik, fällt den wenigsten auf, dass Babylon nicht nur eine Frau als Frau dargestellt wird in Offenbarung 17, als eine Hure. Wir haben schon studiert, was das bedeutet. Eine gefallenes, auf Menschenlehren aufgebautes religiöses System, das nicht Gott im Zentrum hat, sondern den Menschen im Zentrum hat. Frauen werden in der Bibel dargestellt als Kirchen, als Braut Christi wird als Frau dargestellt. Aber die wenigsten wissen, dass Babylon nicht nur eine Frau ist in der Bibel, sondern eine Stadt. In Offenbarung wird sehr deutlich gesagt, Babylon die Große, und in Offenbarung 17 und 18 wird davon gesprochen, dass die Frau auch eine große Stadt ist, die die ganze Erde, die Könige der Erde unter sich beherrscht. Sehr wichtig. Also, das Prinzip, das Sie jetzt sich merken bitte für die nächsten Minuten ist, Stadt und Turm oder umgedreht. Wenn wir von babylonischen Turm sprechen als Projekt, dann reden wir bitte nicht nur vom Turm, sondern auch von der Stadt. Stadt und Turm ist das Prinzip. Also die babylonische Stadt, die sich verbreiten wollte und ohne Gott unabhängig sein wollte, baute als ihr Symbol dieser Freiheit, als Symbol dieser Befreiung von Gottes einengenden Gesetzen und seiner Herrschaft als Schöpfer, bauten sie als Symbol diesen Turm und diese Stadt. Die Bibel berichtet hier sehr deutlich davon. König Nebukadnezar hat das einige Jahrhunderte später, wir wissen nicht genau wie viel, aber es kann nicht sehr lange gedauert haben, hat das gleiche Prinzip formuliert. Das, was hier in Daniel 4, Vers 27 steht, ist das babylonische Prinzip, nenne ich das. Das heißt, es ist die Ideologie Babylons. Und wenn wir Babylon der Apokalypse, der Offenbarung verstehen wollen, müssen wir das Babylon, den Geist Babylons in Daniel verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, Daniel zu studieren. Denn in kaum einem anderen Buch neben den Propheten Jesaja und Jeremia wird Daniel so konkret charakterisiert wie in Daniel. In keinem anderen Buch. Und jetzt sagt hier Nebukadnezar, das ist das große Babel. Hören Sie das Wort? Das große Babel wird eins zu eins als Begriff übernommen in der Offenbarung. Babylon, die große Stadt. Nicht die große Hure. Die Hure hat ein Geheimnis an der Stirn, das hat mit der Größe nichts zu tun. Die Größe in Offenbarung bezieht sich auf die Stadt, die Dimension dieses menschlichen Zusammenschlusses. Das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht. Zu Ehren, wessen Herrlichkeit? Meiner Herrlichkeit. Sie sehen hier zweimal dieses Prinzip. Meine Macht, meine Herrlichkeit. Das ist das babylonische Prinzip. Der Mensch im Mittelpunkt, der Mensch als höchster, wie soll ich sagen, ja, als Mittelpunkt aller, alles Schaffens und alles Treibens. Und das ist genau der Charakteristika Babylons im Neuen Testament. Als symbolisches Unterfangen.